Vielen Dank, dass ihr uns somit hineingenommen habt in das Beten und Loben. Denn eins stelle ich immer wieder fest, ich bete gerne. Weil ich mag die Zeiten der Stille. Ich mag es, Gottes Gegenwart zu genießen. Ich bin immer wieder gern im Gespräch mit Jesus. Ich danke ihm für die schönen Erlebnisse, die ich habe. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit anderen Menschen zusammen Gott anbeten kann, mit Liedern, mit Worten, in der Stille. Und manchmal bin ich einfach nur mit Jesus unterwegs und sage ihm meine Fragen, meine Zweifel, die Dinge, mit denen ich allein nicht zurechtkomme. Ich schätze die Zeiten, wenn wir im Gebetskreis zusammensitzen, uns gegenseitig erzählen, was bei uns los ist. Ich mag es zu beten. Und je länger ich im Glauben unterwegs bin, desto lieber mache ich es. Und ich habe schon seit vielen Jahren trotzdem ein Problem mit einer Art des Betens. Und zwar mit dem Flehen. Ich habe immer wieder Probleme damit, was heißt das eigentlich? Dabei steht das Flehen an ganz vielen Stellen in der Bibel und viele Personen haben das gemacht. 2. Mose 32, von Mose heißt es, Mose aber flehte vor dem Herrn. David bittet in Psalm 55, Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Der König Salomo betet bei der Einweihung des Tempels, 1. Könige 8, lass deine Augen offen sein für das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel. Über Daniel wird berichtet, die Männer fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Paulus schreibt in Römer 10, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Sogar von Jesus selbst heißt es in Hebräer 5, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Die Gemeinde wird aufgefordert zu flehen, besonders von Paulus. Epheser 6 heißt es, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und der Vers, um den es mir heute geht, Philipper 4, Vers 6, schreibt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Flehen scheint wichtig zu sein, aber warum fällt mir das so schwer? Flehen hat aus meiner Sicht drei Eigenschaften. Es geht um eine Sache, es geschieht mit vielen Worten und es will immer eine bestimmte Lösung erreichen. Es klingt ja immer auch ziemlich dramatisch, wenn dann die Mutter zu ihrer Tochter sagt, ich flehe dich an, geh nicht mit dieser Hose in die Schule. Ich flehe dich an, kümmere dich um dein Studium, um deine Hausaufgaben. Es klingt sehr dramatisch, wenn ein junger Mensch zu seinen Freunden sagt, ich flehe euch an, lasst mich jetzt nicht alleine. Oder wenn der Angestellte vor seinem Chef steht, ich flehe sie an, geben sie mir noch eine Chance. Wenn ich jemanden anflehe, hoffe ich, dass er etwas tut, was er sonst nicht getan hätte. Und ich will vermeiden, dass er etwas macht, was in meinen Augen nicht gut ist. Entweder nicht gut für ihn oder nicht gut für mich. Nicht rausschmeißen, nicht verurteilen, ich flehe sie an. Und deswegen betone ich eine Sache, versuch den anderen umzustimmen. Und ich mache das mit vielen Worten und Versprechen, weil ich eine bestimmte Lösung erreichen will. Manche Eltern sind ja sehr geplagt davon, weil wir dann immer hören, wenn Kinder anfangen zu flehen. Wenn ich zu meinem Geburtstag einen Hamster kriegen würde, wäre das auch mein allerschönster Geburtstag. Und ich würde auch immer den Käfig sauber machen und ich würde immer meine Hausaufgaben machen und ich würde auch ganz bestimmt alles machen, was du willst. Aber es wäre mein schönster Geburtstag, wenn ich diesen Hamster kriegen würde. Danach wird es ein Hund, dann ein Pferd, dann ein Motorrad, es wächst ja immer mit, aber die Argumente bleiben immer die gleichen. So, und ich frage mich immer, muss ich Gott so anflehen? Muss ich so mit ihm arbeiten, bevor er mein Gebet erhört? Muss ich ihn erstmal besänftigen, damit er mir gnädig ist? Muss ich ihm meine Argumente sagen, ihn überzeugen, dass er mich bloß nicht verlässt? Muss ich Gott auf so eine Weise bearbeiten? Und ich merke, wenn ich so anfange zu beten, macht es mein Gebet unruhig, weil ich nie weiß, na, was kommt am Ende raus? Kriege ich oder kriege ich nicht? Macht er oder macht er nicht? Und ich finde, es klingt so anders, wenn Jesus in Matthäus 6 sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Euer Vater weiß. Kann ich durch mein Flehen etwas herbeibeten, was Gott für mein Leben nicht vorgesehen hat? Jetzt diese Beförderung, dann wäre mein Leben erfüllt. Jetzt der Studienplatz, habe ich keine Chance drauf, aber wenn ich lang genug flehe, dann kriege ich den vielleicht. Jetzt diesen Ehepartner, den wünsche ich mir. Handelt und bewegt Gott sich erst, wenn ich ihn lang genug bearbeitet habe. Und meine tiefe Überzeugung ist, ich kann mir bei Gott nichts erarbeiten. Ich muss Gott keine Gebetserhörung abringen. Ich muss ihn nicht davon überzeugen, dass jetzt dieses Wetter für unser Gemeindefest das Beste wäre. Ich muss ihn nicht überzeugen, dass jetzt diese Urlaubsreise für mein Leben und meine Familie ideal wäre. Ich muss ihn nicht bearbeiten. So ein Flehen passt einfach nicht zu dem souveränen, zu dem großartigen Gott, wie er sich uns in der Bibel vorgestellt hat. Gott ist größer. Oder wie ich es vor kurzem mal gelesen habe, I'm too blessed to be stressed. Ich bin zu gesegnet, um mich stressen zu lassen, um mich ständig anstrengen zu müssen, von Gott noch mehr zu kriegen. Ich bin schon gesegnet und ich bin nicht von dieser einen Freundschaft abhängig, nicht von diesen einen Menschen, nicht von dieser einen Lösung. Ich bin schon so gesegnet. Und ich weiß, dass Gott jedes ernsthafte Gebet hört. Ich weiß, dass er auf jede Bitte antwortet, aber eben nicht jede erfüllt. Und deswegen muss ich nicht flehen, ich muss nicht betteln, ich muss nicht drängeln, weil ich weiß, dass Gott doch gerne gibt. Und ich habe mir angewöhnt, deswegen 3 Gebetsfilter immer anzuwenden. Der erste Gebetsfilter heißt im Namen Jesu. In Johannes 16 heißt es, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Und dahinter steht für mich die Überzeugung, durch Jesus darf ich alles bitten. Und er kann alles tun, weil er der Name über alle Namen ist. Aber bei allem, was ich in seinem Namen bitte, überlasse ich ihm die Entscheidung, was er tut. Denn es geht um seine Ehre. Ich darf alles bitten, aber du entscheidest, was geschieht. Zweiter Filter ist nach seinem Willen. 1. Johannes 5, Vers 14, wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Ich habe meine Bitte vorher geprüft, ob es mit dem übereinstimmt, was ich von Gott aus der Bibel weiß. Und ich ordne mich dir unter, Herr. Meine Überzeugung ist, das, was du gibst, ist gut. Aber aus deiner Sicht. Es ist vielleicht nicht meine Sicht, es ist deine Sicht. Dient es deinem Ziel, das du für mein Leben hast? Nach deinem Willen. Und den dritten Filter, den ich immer anwende, da geht es um eine innere Einheit. Es geht um unsere Gemeinschaft. In Matthäus 18 sagt Jesus, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Dieser Vers ist immer dann schwierig, wenn man ihn sehr kurz denkt. Wenn Christoph und ich uns jetzt einig sind, dass wir zusammen darum beten, dass wir morgen 10.000 Euro auf unserem Konto haben, wird es erfüllt, steht ja da, weil wir beide sind uns einig. Wir wollen das Gleiche. Und du merkst, das kann es nicht sein. Da muss was anderes dahinter stecken. Es geht darum, wenn 2 zusammen eins werden, das heißt, wenn sie eine ungetrübte Gemeinschaft haben. Wir haben einander geprüft, wir haben die Schuld ausgeräumt, das, was zwischen uns stand. Wir haben das Anliegen miteinander geprüft. Wir haben uns gegenseitig immer wieder vor unseren Herrn gestellt und wir bringen jetzt dieses Anliegen gemeinsam vor Gott und ordnen es ihm unter. Und das, was dabei herauskommt, ist, unsere Gemeinschaft wächst. Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben und die Gemeinschaft miteinander. Das sind für mich die drei Filter, die ich immer wieder anwende. Es geht um deinen Namen, Herr, es geht um deinen Willen und es geht darum, dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Und merk dir, es geht bei diesen Bedingungen nicht darum, dass ich bei Gott etwas verändere. Es geht um meine Einstellung. Es geht um meine Gedanken dazu. Sein Name bleibt, sein Wille steht fest und alles, was er tut, dient dazu, dass unsere Gemeinschaft vertieft wird. Und wenn ich so bete, brauche ich nicht flehen. Ich muss nicht viele Worte machen. Ich muss Gott meine Lösung nicht vortragen. Und mein Gebet hat keinen unsicheren Ausgang, sondern ich weiß, dass Gott geschieht, was er für mich will, was seinen Namen ehrt und was das Beste ist für mein Leben. So bete ich und so versuche ich immer wieder auch diesen Vers für mich umzusetzen, dass ich mit Danksagung vor Gott komme und dass ich deswegen versuche, immer wieder zu sagen, ich bin schon gesegnet und ich muss mich nicht anstrengen und bemühen, um mehr zu kriegen. Und aus diesem Grund fällt es mir schwer, Sätze mitzusprechen wie, im Gebet bewegen wir den Arm Gottes. Es fällt mir schwer zu sagen, die Beter regieren die Welt. Und es fällt mir auch schwer zu sagen, das ist geschehen, weil wir gebetet haben. Denn gibt es Kriege, weil ich nicht genug gebetet habe? Geschehen Unfälle, weil ich im Gebet die falschen Worte gewählt habe? Werden Menschen krank, weil ich vergessen habe, für sie zu beten? Und ich merke, mit der Verantwortung kann ich nicht leben. Das ist für mich zu groß, zu viel, zu schwer. Und doch steht in der Bibel, dass wir flehen sollen. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und wisst ihr, das war mein Gedanke, wie ich bisher immer gedacht habe. Und ich habe mich 5 Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt, um dahinter zu kommen, was ist das eigentlich, was das Flehen so besonders macht. Und letztendlich hat mir ein Kapitel aus einem Buch weitergeholfen. Das ist ein Buch von dem amerikanischen Pastor Timothy Keller. Und es heißt einfach nur beten, dem heiligen Gott nahe kommen. Und in einem Kapitel schreibt er, genau meine Fragen, die mich immer beschäftigt haben. Er schreibt, wenn wir glauben, dass Gott alles regiert und unser eigenes Handeln nicht zählt, führt das in eine passive Haltung. Es ist doch egal, ob und wie viel wir beten, es kommt ja sowieso, wie Gott es will. Wenn wir dagegen ernsthaft glauben, dass wir mit unserem Beten Gottes Arm bewegen und seine Pläne ändern können, ist das Ergebnis eine lähmende Angst. Denn was ist, wenn wir Gottes Arm falsch bewegen? Und dann sagt er, wenn dagegen beides wahr ist, haben wir den bestmöglichen Anreiz, uns anzustrengen und zu beten, und sind doch die ganze Zeit getragen von diesen ewigen Armen Gottes. Im Grunde sagt er, auf der einen Seite ist Gott viel größer, als ich es verstehen kann. Gott tut, was er will. Er ist völlig souverän, er ist unbeeindruckt von meinem Gebet, von der Menge unserer Gebete und von meinen Worten. Er steht immer drüber. Und auf der anderen Seite will er mein Gebet, um sich davon bewegen zu lassen. Er handelt, wenn ich bete. Bei Gott steht beides tatsächlich nebeneinander. Und ich kann nicht sagen, entweder so oder so. Es ist beides nebeneinander. Und ich musste lernen, meinen Blick zu ändern. Gott will mein Gebet, er will meine Bitte, er will mein Flehen. Er braucht es nicht, aber er will es, und zwar wegen mir. Es geht dabei um mein Herz. Und je genauer ich hinschaue, war in der Bibel das Flehen der Menschen immer ein Zeichen dafür, wofür ihr Herz geschlagen hat. Mose hat Gott inständig darum gebeten, führ dein Volk weiter in das verheißene Land, weil ihm die Menschen so wichtig waren, für die er die Verantwortung hatte. Salomo benutzt beim Einweihungsgebet des Tempels sehr oft das Wort flehen. Er will Gott nicht zu etwas drängen, sondern sein tiefstes Anliegen ist, ich habe dieses Haus gebaut mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich will, dass du da drin wohnst, dass du es erfüllst. Du musst es bewachen. Ich bin ganz von dir abhängig. Deswegen fleht er so. Jesus hat nicht zu Gott gefleht, um ihn umzustimmen, sondern weil er von Herzen gern die Menschen retten wollte. Aber dieser Weg an das Kreuz, der fiel ihm schwer. Und deswegen wollte er sein Herz dafür bereit machen, um diesen Weg zu gehen. Die Menschen haben nicht gefleht, weil sie unsicher waren, wie wird Gott wohl reagieren, sondern weil es ihr Herzensanliegen war. Und dieses Flehen zeigt mein Herz. Und die Frage ist, wofür brennt, wofür schlägt mein Herz? Ich habe neulich mal einen Film gesehen, der war richtig blöd. Und ich habe ihn auch nicht bis zu Ende geguckt. Es ist nur eine Szene aus diesem Film bei mir hängen geblieben. Da erzählte einer, dass er als junger Mann einen Stand am Fluss hatte mit Angelzubehör, was er dort verkauft hat. Und dann kamen zwei Männer eines Konkurrenten, haben ihn verprügelt, haben seinen Stand zerstört und haben alles so liegen lassen. Kurz danach fragte ihn dann so ein väterlicher Freund: Du sag, was wünschst du dir jetzt von ganzem Herzen? Und dann sagte dieser Mann: Ich wünsche mir von ganzem Herzen, diese beiden Kerle fertig zu machen, die meinen Shop zerstört haben. Und dann sagte sein väterlicher Freund: Du, ich glaube, in Wahrheit wünscht dein Herz sich einen Stand mit Angelzubehör. Und dann sagte der Mann: Und damit hat er meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Ich habe meine Energie in einen Angelshop gesteckt, an einem anderen Ort, weiter unten am Fluss, und nicht meine Energie darin verschwendet, diese beiden Männer zu jagen und fertig zu machen. Und damit habe ich Frieden gefunden. Was ist eigentlich genau dein Herzenswunsch? Wofür setzt du dich mit ganzer Kraft ein? Wofür betest du hartnäckig und intensiv? In dem Buch erzählt Timothy Keller, dass er im Theologiestudium mit einer jungen Frau befreundet war. Und sie hat dann die Beziehung beendet und dann sagte er: Und da habe ich Gott bestürmt und habe gesagt: Herr, ohne sie kann ich nicht Pastor werden. Ich brauche sie wirklich. Bitte gib, dass wir zusammenbleiben. Und dann schrieb er weiter: Heute weiß ich, dass diese Bitte kurzsichtig war. Und dass es gut war, dass meine damalige Freundin den Schlussstrich zog, weil ich so meine Frau kennenlernen und heiraten konnte. Aber damals sah ich das ganz anders. Hat Gott mein Gebet erhört? Nein. Und doch ja, denn im Herzen dieses Gebets war mein brennender Wunsch, eine Ehefrau zu bekommen, die eine echte Partnerin in meinem Dienst für Gott wäre. Das war sozusagen der richtige Kern. Falsch war, dass ich mir damals nichts anderes vorstellen konnte, als dass meine damalige Freundin diese Partnerin wäre. Flehen bedeutet nicht, dass ich versuche, Gottes Meinung zu ändern, sondern dass ich mein Herz auf ihn einstelle. Ich prüfe mein Herz. Timothy Keller zitiert oder sagt einmal dann auch diesen Satz: Wir sollten es einüben, uns bei jeder unserer Bitten zu fragen, wer Gott ist und was wir über ihn wissen. Deine Macht, deine Größe, aber auch, was diese Bitte uns über unsere eigenen Motive, Vorlieben, ja Sünden und Schwächen sagt. Was steckt eigentlich von dieser Bitte, in dieser Bitte drin, was über mich etwas aussagt, wo ich mich verritten habe, wo ich so festgefahren bin. Und je dringender ich bitte, desto mehr gebe ich Gott die Chance, mich und mein Herz zu prüfen. Es geht nicht um viele Worte, es geht um die Beständigkeit. Es geht nicht um eine bestimmte Lösung, es geht um die Ehre Gottes. Aber um die eine Sache, die jetzt dran ist. Das ist mein Herzensanliegen. Und wenn ich flehe, stelle ich mein Anliegen ins Licht der Bibel. Ich prüfe es nach diesem Filter. Herr, ehrt es deinen Namen, entspricht es deinem Willen und stärkt es die Gemeinschaft. Und da habe ich eine Sache festgestellt. Ich habe schon viel öfter gefleht, als mir es bewusst war. Vor 2 Monaten war eine iranische Familie, die bei uns in Steinhagen in die Gemeinschaft kommt, musste nach Minden zum Amtsgericht. Dort wurde geprüft, ob ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert wird oder nicht. Aus irgendwelchen Gründen hatte jemand dagegen geklagt und sie hatten Widerspruch eingelegt. Und jetzt mussten sie vors Amtsgericht. 3 Wochen bevor dieser Termin war, kam die Frau auf mich zu und erzählte mir davon in ihrem gebrochenen Deutsch. Und ich habe danach die 3 Wochen fast jeden Tag für diese Familie gebetet. Und dieses Flehen hat etwas verändert. Erstmal hat es unsere Gemeinschaft gestärkt. Ich konnte mir endlich ihren Namen merken. Habt ihr schon mal versucht, euch persische Namen, iranische Namen zu merken? Nach diesen 3 Wochen kannte ich sie und konnte sie endlich auch so anreden. Das Zweite ist, es ging um die Ehre von Jesus. Hatte ich eine Chance, die Richter in Minden zu beeinflussen? Irgendetwas zu tun, damit die Entscheidung so ausfällt, wie das jetzt für uns gut wäre? Keine Chance. Ich konnte nur sagen, Herr, du kannst. Du weißt genau, was dort dran ist und kannst das alles vorbereiten. Und das Dritte ist, es ging um Gottes Willen. Ich wusste doch überhaupt nicht, was ist jetzt eigentlich Gottes Plan für diese Familie? Aus meiner Sicht wäre es das Beste, wenn sie in Deutschland bleiben können. Aber was ist aus deiner Sicht das Beste? Und du merkst, du flehst, du betest, aber du hast die Sachen ja gar nicht mehr selber im Griff. Du kannst ja selber gar nicht entscheiden, was richtig ist und was dran ist. Als dann dieser Gerichtstermin war, da war gerade in Steinhagen eine größere Beerdigung, weil jemand aus der Gemeinschaft gestorben war. Und diese Familie kam dann zu dritt zu dieser Beerdigung, um einfach allen mitzuteilen, was passiert ist. Sie waren die Einzigen, die bei dieser Beerdigung gestrahlt haben, über das ganze Gesicht. Weil man merkte, da ist wirklich ein Wunder passiert. Und ich konnte mich von Herzen mitfreuen und danken, als ich gehört habe, dass die Verhandlung überhaupt keine Frage war, die Richterin sofort ihrem Widerspruch stattgegeben hat und dass sie danach viel mehr wissen wollte, warum diese Familie mit Jesus lebt und was ihren Glauben eigentlich ausmacht. Das Ganze war mehr ein Zeugnis als eine Gerichtsverhandlung, wo ich nur sagen konnte, ich bin mit ganzem Herzen dabei gewesen, habe mich so gefreut über das, was du getan hast. Ich flehe schon viel länger, als mir das bewusst war. Oder ich treffe mich seit über 20 Jahren alle 2 bis 3 Wochen regelmäßig mit einem Mann zum Gebet. Und in dieser Zeit haben wir immer wieder für andere Männer gebetet, die irgendwo in ihrem Leben gerade festgesteckt haben. Und wir haben oft gebetet, dass Gott ihr Herz aufknackt. So haben wir das immer genannt, dass sie innerlich frei werden. Und wir haben vor 2 Monaten gemerkt, bei jedem dieser Männer hat sich etwas zum Guten verändert im Laufe der letzten Jahre. Warum ist das geschehen? Weil wir zu zweit gebetet haben? Weil wir lange für sie gebetet haben? Weil es uns so wichtig war? Ja, sicher auch. Es hat sich etwas durch unser Gebet verändert. Aber vor allem hat dieses Flehen uns verändert. Denn wir haben uns selber geprüft, wo stecken wir auch in so einer Gefahr, uns zurückzuziehen, nicht weiterzumachen, auf einmal aufzugeben. Wir haben das Gespräch mit den Männern gesucht, weil sie uns auf einmal wichtig wurden, weil wir wissen wollten, was tut sich bei dir, und haben versucht, sie zu begleiten. Und wir haben uns gegenseitig daran erinnert, weiter für sie zu beten, für diese eine Sache, zu deiner Ehre, nach deinem Willen und zum Segen für unsere Gemeinschaft. Ich habe schon lange gefleht. Aber die richtige Form heißt eigentlich, ich will diese eine Sache mit meinen Worten vor dich bringen, Herr. Und dann bin ich gespannt auf deine Lösung, auf das, was du tust und wie du es machst. Es gibt ein altes Lied, das heißt, lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Kindlich, vertrauensvoll, lehre mich flehen. Segne, o Herr, dein Kind, dass es von Lieb entzündet, Seelen für dich gewinnt, lehre mich flehen. Flehen macht meine Bitten bewusster. Ich denke mich in Situationen, in den Lebenslauf der anderen Menschen hinein Ich prüfe es im Licht der Bibel und ich werde eins feststellen, ich brauche mehr Zeit für meine Bitte. Das heißt, dass ich wahrscheinlich die Zahl meiner Gebetsanliegen reduzieren muss. Aber das bewahrt mich davor, sie wie einen Einkaufszettel vor Gott herunterzubeten, sondern zu merken, ich möchte darum kämpfen. Ich möchte mich darum bemühen. Ich möchte mit darum ringen, dass Gottes Wille geschieht. Timothy Keller nennt das in seinem Buch dann so, er sagt, dass unsere vertiefenden Gedanken und Überlegungen werden unsere Fürbitte vom Niveau des Einkaufszettels auf das apostolische Niveau dessen erheben, was Paulus einen Kampf genannt hat. Im Flehen kämpfe ich nicht mit Gott, ich ringe um Menschen und ich lasse dadurch mein Herz verändern. Ich bringe diese eine Sache mit meinen Worten vor Gott und bin gespannt auf seine Lösung. Denn was er tut, führt dazu, dass sein Name geehrt wird, dass sein Wille geschieht und dass unsere Gemeinschaft gestärkt wird. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und seit ich das für mich begriffen habe, sage ich, Herr, lehre mich flehen. Ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam neu entdecken. Dieses Gebet, was ganz tief vom Herzen kommt und was ganz viel verändert in uns und auch in anderen Menschen. Amen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, das uns dazu auch Mut macht und einlädt. Das Lied, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.